Denn ich glaube, in der Stadt muss es ein Miteinander geben und ein Entschleunigen und das beschwingte Fahren, das Miteinander. Das geht nicht über Bahnen, in denen man rennt, sondern maximal fährt.
Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
dem grünen Podcast von Hochzehn Landschaftsarchitekten. Willkommen zur neuen Folge, in der wir Matthias Heßkamp zu Gast haben. Wir richten uns wie immer an alle Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten und an alle, die sich für Stadtraumgestaltung interessieren. Heute betrachten wir Straßen, aber nicht als Verkehrsflächen, sondern als Erlebnisräume zwischen den Häusern. Zum Beispiel geht es um das Reallabor Radbahn, also die Umnutzung unter einer Hochbahntrasse in Berlin. Aber es geht auch um kleine Interventionen und wie diese etwas im großen Maßstab verändern können.
Matthias Heßkamp ist von Hause aus Architekt und hat früher in renommierten internationalen Architekturbüros gearbeitet. Mittlerweile ist er Geschäftsführer des Reallabor Radbahn und Teil des Vereins Paper Plans e.V. Im Gespräch mit ihm sind Leo Ballisner und Luisa Balz. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen. Du hast ja schon gerade, als wir uns im Hof getroffen haben, erzählt, dass du irgendwie eine ganz nette Anreise hattest zu uns, weil du dich im Krelle-Kiez wiedergefunden hast und auf dem Krelle-Platz das Treiben beobachtet hast.
Und gehört habe, vor allem.
Du hast sozusagen nicht nur Fahrgeräusche gehört, sondern die Menschen, die Geräusche gemacht haben. Schön, ja, das bringt uns jetzt zu dem Thema, dass du dich letztlich jetzt mit dem Leben zwischen den Häusern befasst, ne, im Freiraum. Und eigentlich ursprünglich von deiner fachlichen Ausbildung her bist du Architekt, haben wir gelesen, und hast ja auch jahrelang in renommierten Planungsbüros gearbeitet und dich eher mit dem Leben in Gebäuden befasst. Wie bist du denn dazu gekommen, dich da so anderweitig zu orientieren und nach draußen zu blicken?
Ich glaube, ich hatte die Tür schon halb offen. So im Laufe meines Lebens und auch bei den Büros, in denen ich vorher war. Ich erzähle gerne von der Zeit in Portugal beim Álvaro Siza, der Gebäude innen wie außen entwarf, der quasi einen Erlebnisraum gebaut, gezeichnet, gespürt hat in seiner Arbeit, vorgespürt in seinen Modellen. Ob es nun eine Straße ist, in seiner Breite, mit den Nischen, mit Mauern, über die man hinausschauen kann oder auch mal nicht schauen kann. Dieser Wechsel der Perspektive, der Stimmung, des Schalls, des Echos, das hat er einfach eins zu eins mit in das Gebäude hineingenommen. Mhm. Und dadurch waren Gebäude manchmal auch nicht so stark gerastert und unheimlich logisch und effizient, sondern sie baten etwas, was eine Überraschung demjenigen, der durchs Gebäude trat, dann geboten hat. Es war einfach spannend. Und so skizzierte er grundsätzlich auch mit seiner Nase in den Modellen sich befindend und hat Raum gespürt.
Das heißt, er hat Modelle gebaut. Er hat viele Modelle gebaut.
Er hat sie nicht gebaut, das haben dann übrigens wir gebaut, gebe ich zu.
Es gab Modelle.
Es gab riesige Modelle und er hatte viel Platz in seinem Büro und stellte sich zu mit diesen megagroßen Modellen und dadurch hat man Raum erfahren. Und Raum ist etwas, was mich unheimlich interessiert, denn ich glaube, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass genau über das Akzentuieren von unterschiedlichen Raumqualitäten Spannungen entstehen und jeder Mensch sich irgendwie in unterschiedlichen Räumen wohlfühlt. Und dann kommt es dazu, dass Menschen miteinander sprechen und darum geht es ja nur.
Mhm. Das ist aber ganz interessant, weil tatsächlich ja der Raum im Gebäude viel eindeutiger zu fassen ist, während der Freiraum ja mit subtilen Sachen arbeitet. Da spürt man den Maßstab, wie hoch ist das Gebäude neben mir, gibt es einen Baum, gibt es keinen Baum. Und so, das muss man ja schon auch lernen zu entwerfen, oder? Also es sind ja zwei doch verschiedene Dinge. Zumindest merke ich das, wenn wir mit Architektinnen zusammenarbeiten, dass man da schon auch ein gegenseitiges Verständnis erstmal aufbauen muss.
Ist wirklich so. Und ich sagte gerade, oder ich deutete schon etwas kritisch an, dass man oft so im klar gerasterten großen Maßstab arbeitet und dann das ganze Gebäude irgendwie entwickelt über einen wunderbaren Masterplan oder ein Mastermodell, in dem die Blöcke ganz klar geordnet sind. Aber was er machte und was mich fasziniert, ist dann ganz tief sich hinunter zu bücken in Straßenschluchten. Und wenn ein riesiges Gebäude und der Bauherr möchte einfach 20.000 Quadratmeter, vielleicht im Stadtgrundriss gut ausschaut, aber für denjenigen, der durch die Straße geht, an einer dann 30, 40 Meter langen Wand entlang geht, in der eigentlich nichts passiert und an Jan Gehl sagt, dass alle 7 Sekunden eigentlich was geschehen möge, damit ein Mensch nicht gelangweilt wird und wenn er gelangweilt wird, ist er gestresst oder wieder aggressiv. Dann hat er sich so weit gebückt und hat dieses so große Gebäude so oft gefaltet und geknickt und Kuben versetzt, hatte ich erst im zweiten Schritt, ja, bis er merkte, dass das wieder den Maßstab hat, den er glaubt, der dem Menschen wieder gut tut. und Raumprogramm gleichzeitig erfüllt. Nicht? Geht das ja.
Mhm. Spannend, das macht so viele Sachen auf, die wir jetzt gar nicht sozusagen auf unserer Liste haben, aber wo ich vielleicht jetzt mal ergänzen würde, diese 7 Sekunden, also ich habe mich damit auch beschäftigt, ich weiß gar nicht, ob es genau 7 waren, aber ich weiß, dass es extrem kurz ist. Also Menschen langweilen sich extrem schnell und da ist ja entscheidend, mit welcher Geschwindigkeit bewege ich mich fort. Also wenn ich im Auto bin, sind die 30 Meter Block gar kein Problem. Also wenn man autogerecht baut, die Stadt, dann hat man da Blöcke noch und nöcher. Aber wenn ich mich zu Fuß bewege oder auch mit dem Rad, dann natürlich brauche ich Fassaden, die sehr abwechslungsreich sind, wo dann entweder kleinteilige Nutzungen drin sind oder eben ein Investor schafft trotzdem.
Sind wir beim Thema, nicht? Also vor 60 Jahren hat man sich entschieden, wir bauen Städte eher fürs Auto. Dann gab es die Verkehrsplaner, dann gab es auch die, die Schallschutzwände entwarfen, die haben natürlich keine Löcher. Und dann hat man irgendwie Tangenten entworfen und diesen Schwung der Fahrenden oder so thematisiert. Und wenn das die Maxime ist, dann kommt heraus, dass man da eine gewisse Schicht von Menschen vergessen haben, die vielleicht nicht in Autos sitzen. Und das führt zu dem, was wir gerade in Städten vorfinden, überwiegend.
Dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zu Liobas Frage, was deine, sagen, die Motivation war im Endeffekt ja dann doch.
Genau. Der Politiker abgeschweift, ja, so. Ja, die Motivation war, also, sind wir mal ehrlich, ich hatte die Tür halb aufgeschlagen, weil mich das interessiert hat. Und ich kam ganz bewusst nach Berlin, also nach einer tollen Zeit dort in Portugal, habe dort 10 Jahre gelebt, gearbeitet, auch am Meer und mit allem, was man so eigentlich möchte.
Und dann wolltest du nach Berlin?
Dann ging ein Projekt vorbei.
Könnte man ja auch schon eine Stunde drüber sprechen.
Warum? Ein Projekt, eine Ära ging vorbei, das hatte mit der Krise 2008 zu tun, das Gebäude, an dem ich gearbeitet hatte. Über 5 Jahre blieb dann quasi in dem Zustand 3 Wochen vor Eröffnung. Irgendwie. Das hat mir wehgetan, aber war ein Zeichen, vielleicht geht es jetzt in eine neue Ära. Und dann hatte ich mir ganz bewusst Berlin ausgeschaut, weil alle, die dann in Portugal waren, beneideten mich eher so, oh, du bist aus Deutschland und warst du schon in Berlin und so. Und ich hatte Lust bekommen auf Berlin, einfach aus dem Grunde, als dass ich glaubte, dass in Berlin so viele interessante Menschen und Möglichkeiten gibt, die dazu führen könnten, dass irgendwas passiert. Und das passierte eines Tages, als mich ein Freund anrief und mir einfach sagte, ich arbeitete in der Zeit im anderen Büro bei David Chipperfield, aber ganz bewusst nicht angestellt, ganz, ganz bewusst.
Du warst als Freiberufler.
Ich war einer der Einzigen, ich war der Einzige, glaube ich, weil ich genau diese Möglichkeit mir offen lassen wollte, dass etwas anders passieren kann. Und dann kam dieser Anruf, der sagte von einem Freund, mit dem ich auch schon mal ein kleines Projekt gemacht hatte. Er ist nicht Architekt, aber er fuhr mit dem Rad an der Gitschiner Straße an einem Sonntagnachmittag und er rief mich an, Matthias, es regnet, es stinkt hier auf der Straße, ich hatte 2 Fastunfälle, wieso kann ich an die nicht unter dem Viadukt fahren? Und legte er auf. So einer ist das, durch und durch Entrepreneur. Und er rief mich an, weil er wusste, dass mich das triggert. Tja, dann bin ich gleich los, am nächsten Tag einen Freund mitgenommen und habe mir zum ersten Mal das Viadukt mit wahrnehmenden Augen angeschaut. Und schon sah ich die Autos so ein bisschen weggedacht.
Erklär ruhig mal die Situation für die vielleicht nicht in Berlin und nicht die Stelle genau kennen.
Genau, also das Viadukt, ich spreche von der U1. Und die U1 ist ja nicht ganz unbekannt, die erste U-Bahn in Berlin. Und zwar eine unabhängige Bahn, also nicht Untergrund. Vertut sich da oft. Die stand auf Stützen, weil Berlin damals noch nicht so viel Geld hatte, außer dann auch im Zoologischen Garten. Und man hat die Bahn oben in die Plus-1-Ebene gebracht. Damals haben mehr Menschen hier in Berlin gewohnt als heute. In kleinerem Raum. Und man musste da tatsächlich entflechten, entknoten. Also auf Null-Ebene waren zu viele Menschen und auch irgendwann Fahrzeuge. Also die Bahn nach oben, Erdgeschoss freiräumen, damit Menschen und Kutschen da den Weg hatten. Und dieses Viadukt, nach im Krieg natürlich überwiegend zerstört, aber dann wieder aufgebaut, ist derzeit mit Autos zugeparkt. Illegal, aber toleriert.
Aber es sieht ein bisschen so aus, als wären Parkplätze da gebaut, oder?
Jetzt. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, war es noch nicht so. Der Beschluss war gefasst, irgendwie 1990, hat 20 Jahre gedauert und dann hat man Parkplätze gebaut, während wir daherkommen und sagen, nehmt sie doch weg. Denn unter diesem denkmalgeschützten Viadukt dürfen große Autos stehen, auch manchmal ein ganzes Jahr. Das wäre kein Problem. Im Moment kämpfen mit dem Denkmalbeschutz, damit wir diesen Weg dort etablieren, also welche nicht Wertstellung da angebracht ist oder so, für das Auto ja und anderes nicht. Ja, das ist ein Kampf und wir haben dann vorgeschlagen, ja, nimm doch die Autos weg, lass sie woanders parken oder verknappt den Parkraum. Das ist ja ein durchaus legitimes Mittel, denke ich, heutzutage. Und kreiert dort einen Raum für Radfahrende, für aber auch Kulturschaffende, für Leute, die einfach nur mal am Kanal sitzen wollen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, ja, geschützt vor Regen und Wetter, geschützt vor dem fließenden Verkehr. Und das hat gezogen. Und so bin ich dann in das Projekt hineingerutscht. Und dann war Tag X, an dem es veröffentlicht wurde über soziale Medien. Und dann hatten wir 30 Presseanfragen, auch aus Portugal übrigens, ja, und aus Brasilien. Und irgendwas haben wir da richtig gemacht.
Das Projekt heißt Radbahn. Ich glaube, der Name ist noch gar nicht gefallen. Noch gar nicht gefallen.
Und das hieß dann schon gleich bei dem ersten Teaser, wo die hieß das Radbahn. Ne? Den Namen hattet ihr relativ bald.
Ja, dann haben wir überlegt, ob das Wort so gut gewählt war. Aber das war, genau, das war so naheliegend. Ja? Rad unter der Bahn fahren. Und dann haben wir gar nicht überlegt, haben es einfach so getauft. Fällt uns ein bisschen auf die Füße, weil die Konnotation Autobahn, Radbahn ist sehr nahe. Mhm. Und eines, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wollen wir nicht, dass wir hier den Rennverkehr, nicht der Auto, sondern Radfahrer fördern. Das wollen wir nicht. Denn ich glaube, in der Stadt muss es ein Miteinander geben und ein Entschleunigen und das beschwingte Fahren, das Miteinander. Das geht nicht über Bahnen, in denen man rennt, sondern maximal fährt.
Mhm. Und dann seid ihr damals schon gleich mit diesen wunderschönen Bildern und Perspektiven davon, wie es aussehen könnte unter diesem Viadukt.
Naja, wir haben gerade mal so ein paar Skizzen gehabt. Mhm. Ich habe dann alte Schule, Foto gemacht, transparent drüber gelegt, dicken Stift, bisschen angemalt und dann gescannt wiederum. Und dann hat man tatsächlich irgendwann einen Rendering fertig und ein bisschen Text. Also es war nicht viel und haben gesagt, 80% ist doch schon fertig. Es war ein bisschen vermessen. Aber wir haben es so einfach geschildert, mit so einem klar Icons, das haben wir nach Feierabend gemacht. War nicht viel Arbeit, gebe ich zu.
Also da hast du schon noch weiter im Architekturbüro gearbeitet am Anfang.
Da habe ich schon, genau, mit weniger Stunden aber weitergearbeitet. Mhm. Und dann ist es irgendwann so weit gekommen, dass das Projekt einen gefordert hat.
Du bist ja Vorsitzender des Vereins Paper Planes. Mhm. Und dieser Verein hat sich dann gleich gegründet.
Nicht gleich. Mhm. Aber wir haben gemerkt, nachdem wir irgendwie gefeiert wurden, oh, wunderbar, wirklich auf allen Medien und auf vielen. Es gab auch Kritiker und Kritikerinnen, also definitiv. Aber überwiegend war die Stimmung so groß und große Schulterklopfen. Ja, und dann, nicht? Und dann kam kein Politiker, der sagte, machen wir mal, kriegen wir hin. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen Lobbyarbeit machen. Und dann war der Vorwurf natürlich, naja, eine Idee ist gut, aber das macht mal möglich. Ne? Eine Kreuzung, Radwege in Mittellage, noch nie erlebt. Ja? Ui, noch nie erlebt. Und das müssen wir erstmal beweisen. Und dann haben wir uns bewiesen über ein Buch, was wir geschrieben haben, über ein Crowdfunding, 30.000 zusammengesammelt, konnten gar nicht so direkt anbieten, nur ein Projekt. Und das hat uns dann die Kredibilität, glaube ich, gebracht, oh ja, okay, eine Kreuzung könnte funktionieren. Haben wir eine Geschichte erzählt, 9 Kilometer, eine Reise vom Zoo bis zum Schlesischen Tor, links und rechts schauen und da geht's los. Die Stadtentwicklung interessierte uns. Und dann merkten wir, wir brauchen weitere Fördergelder. Und dann merken wir, ein Verein ist hilfreich, ja, um sowas einzuwerden. Und wenn er dann gemeinnützig ist, dann haben wir lange gedoktert, so einfach ist das nicht. Also Ökologie nachweisen geht irgendwie nicht. Dann haben wir uns in die richtige Forschung betrieben. Wir erforschen Stadträume. Und dann sind wir, ich muss sagen, glücklicherweise kein Verein Radbahn e.V. geworden, weil das ist ja nur ein Projekt, sondern wir merkten, dass wir uns interessieren für, wie du schon sagtest, nicht, Leoba, Räume zwischen den Hausfassaden, wie man damit umgeht und haben uns so Paper Planes genannt, weil der Charme des ersten Projektes lag ja darin, eine Idee zu skizzieren, zu skribbeln und raus damit. Noch nicht fertig. Ist gerade mal eine Skizze. Raus zu sozialen Medien, Facebook und so weiter, funktionierte damals noch wahnsinnig gut und plötzlich hatten wir das virale Phänomen. Lasst uns diese Idee erstmal wirklich kommunizieren und schauen, wie sie quasi von vielen Leuten betrachtet werden, bevor wir wirklich in die Ausführung gehen. Und deswegen Paper Planes.
Ja, euer Logo ist ja auch ein Papierflieger,
genau,
den man schnell faltet und
genau
dann losschickt.
Genau, das ist es.
Und also ihr habt euch da langsam reingetüftelt, wie das eigentlich funktioniert, was es für Instrumente gibt, wie man sich organisieren muss. Habe ich jetzt so rausgehört. Dann hat man sich ja bestimmt auch, ihr musstet euch ja reinfuchsen in, wie funktioniert Lobbyarbeit, wie ziehen wir die Medien auf unsere Seite? Wie schaffen wir eigentlich, ein Teil von dieser Mobilitätswende zu werden, die ja wirklich stark umkämpftes Feld ist, und dass wir positiv konnotiert werden und eigentlich die Bürgerinnen und die Politikerinnen auf unsere Seite kriegen, oder? Da stelle ich mir vor, braucht man viel Fingerspitzengefühl und irgendwie Methoden.
Das ist eine passende Frage. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Auch ich persönlich, weil das war nicht meine Welt vorab. Sondern wir haben gelernt, dass es nicht ausreicht, eine gute Idee zu haben. Also gut war, dass wir dann tatsächlich an den Tischen der Verantwortlichen in der Verwaltung, teilweise auch der Politik, saßen, weil die Presse ruft ja immer die Initiative an, ihr sagt das, und der nächste Anruf in der Verwaltung, die sagen, dass es möglich ist, was sagt denn ihr dazu? Und der dritte Anruf ist dann der Verwaltung, könnt ihr mal zu uns kommen, um das mal wieder hier in richtige Bahn. Ja, und dann saßen wir plötzlich nicht bei den entsprechenden Personen aus der Verwaltung in Berlin. Und dann, wie du richtig sagst, das von der Politik gewollt machen, ist nochmal ein neuer Schritt. Mhm. Und also tatsächlich nach 2-3 Jahren, irgendwann war auch die Luft raus. Auch im Verein war es schwer, weil man mochte das Ganze, aber es passiert ja nichts.
Ging trotzdem nicht weiter. Das ist ja schwierig, ne? Nur Sympathisanten zu haben und dann ist,
Das war eine Durststrecke.
Einen langen Atem haben.
Und was wir da gemacht haben, dann haben wir gedacht, also ganz groß in Berlin ist schwer. 9 Kilometer und dann noch 3 Bezirke und die ganzen Ämter, die dazugehören. Wir müssen es runterbrechen auf was ganz Kleines. Und dann fiel das Wort Reallabor auch in den vielen Gremien, in denen ich dann irgendwann saß und eingeladen wurde. Und dann testen, passt auch gut zu Berlin. Und auch noch temporär, ja. Und dann, wenn es dann irgendwie nicht klappt, wieder weg. Und plötzlich, nicht, kann sich auch ein Politiker vorstellen, ja, und da gehen wir mit, hier in Berlin. Und was ich dann gemacht habe, ich war monatlich im Abgeordnetenhaus, da gibt es monatlich eine Pflichtsitzung, Anwesenheit aller tatsächlich Politiker aus Berlin. Und dann saß ich immer, immer am Eingang der Kantine, dort, wo die mittags essen. Und da hatte ich natürlich mein Buch dabei und meine Message. Und tatsächlich habe ich da mit Politikern aller Couleur da gesprochen und mit den entsprechenden Senatorinnen und Senatoren. Und das hat funktioniert.
Also du hast wirklich von der Pike auf Lobbyarbeit gemacht. Bist auf die zugegangen.
Wir wollten, dass die dann unser Projekt zu dem Zeitpunkt als Reallabor im Grunde weiterbringen. Wir wollten, dass die dem zustimmen. Muss ich noch einleiten. Das ist dann ein Projekt, an dem wir jetzt arbeiten, im Rahmen gefördert. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, nicht mehr Umwelt, Verkehr und Klima, wo wir 3-4 Jahre unterwegs waren, Verkehr. Stadtentwicklung, das hat uns gefreut. Die Senatorin Lomscher haben wir dafür gewinnen können, die fand das stark. Und die haben sich dann weiter beworben mit uns als ein nationales Projekt des Städtebaus. National, Bonn. Und das fanden wir gut. Und dann bin ich tatsächlich auch beim Bund bei Politikern gewesen, die wir brauchten, um das Projekt tatsächlich auch für uns gewinnen zu können. Und dann haben wir tatsächlich alle Parteien, also außer der AfD, muss ich sagen, für uns gewinnen können. Die FDP fand den Innovationskorridor spannend. Broschüre, neu gelayoutet, Innovationskorridor Berlin. Auf 9 Kilometern Interessen zusammenbringen, junge Firmen, Gewerbe etc. und innovativ sein. Eher die andere Richtung, gemeinschaftlich Stadt bauen, partizipativ. Das funktioniert natürlich gut. Und andere Parteien war es eher weniger schwer, gerade über die Mobilität zu sprechen. Und so konnte ich jeder Person mit dem gleichen Projekt quasi etwas geben, was auf deren Portfolio stand. Und das finde ich, ist für mich eine ganz starke Erkenntnis, dass was immer wir auch machen, möge, glaube ich, viele Facetten haben und es bedient viele Interessen. Und nur so, glaube ich, kann diese Stadt sich entwickeln in eine Richtung, von der viele was haben und von denen viele Parteien, glaube ich, auch dann eine Unterstützung geben würden.
Mhm. Und dann habt ihr also diesen Schritt geschafft, seit Städtebauprojekt geworden, nationales Projekt des Städtebaus, und habt damit ja jetzt Fördermittel eingeworben, um tatsächlich auf diesem Testkorridor das Projekt umzusetzen. Und seid da quasi mitten in der heißen Phase, kann man mal so sagen. In eurem Newsletter wurde vor 2-3 Tagen gesagt, ihr habt die Genehmigung bekommen. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Schritt.
Nach 2 Jahren Arbeit.
Ja, da habt ihr sicherlich auch viel gelernt. Vision versus Genehmigung. Es war vielleicht auch teilweise ein bisschen holperiger Weg. Dann sind natürlich viele Beteiligte mit dabei, ne? Also das Ganze findet unter dem Viadukt der BVG statt. Das ist ja auch nochmal ein Apparat, mit dem es sich abzustimmen gilt. Mhm.
Ja, aber wie ich es gerade schon sagte, gerade mal 200 Meter. Und die Frage ist immer wiederkehrend, für das Geld, und wir bringen es auf den Punkt 3,1 Millionen, ja, baut ihr gerade mal 200 Meter. Und das, auch ich frage mich das manchmal, ja, was haben wir denn gemacht? Aber wir haben 4 Jahre lang, insbesondere, ich glaube, deswegen sitzen wir auch hier zusammen, ja, partizipativ gearbeitet. Nicht wir haben die Idee alleine weitergearbeitet, nicht wir Planer von Paper Planes, sondern Bürger und Expertinnen. Mhm. Und das immer wieder zu kommunizieren, die Schritte darzustellen. Und das, das war ein schöner Teil der Arbeit. Auch nicht mal einfach, weil natürlich gibt es Befürworterinnen, aber auch Gegnerinnen. Und das ist total normal. Und gerade in Kreuzberg, mittendrin im Hotspot, gibt es wirklich Kontroverses auch auszuhalten. Und das war ein spannender Prozess. Und jetzt sind wir so weit, dass gerade mal diese 200 Meter gebaut werden. Und ich sage trotzdem gut, denn auch das wird nur ein kleiner Schritt sein auf dem Weg zur großen Vision. Die große Vision ist nicht 9 Kilometer zu bauen, sondern womöglich ein Showcase zu sein, wie man städtischen Raum komplett umkodiert, wo man gerne sagt, wo es nicht darum geht, ist jetzt den Radfahrern einen Radweg zu geben, sondern tatsächlich alle Interessenten an so einer breiten Schneise, ja, ursprünglich stand dort die Akzisemauer, ja, etwas Neues zu geben. Und wir sind gerade an der Schwelle dazu, das Projekt noch viel größer denken zu können. Mhm. Und das freut mich insbesondere, sprich dieses Testfeld und auch das Projekt Reallabor ist auch nur ein Zwischenschritt in vielleicht noch viel spannendere Zukunften.
Aber das, glaube ich, kam jetzt auch sehr gut raus, welche Maßstabssprünge da mit drin sind. Also es springt ja von einer Vision, die vielleicht 9 Kilometer sind, zu einem kleineren Abschnitt, zu vielleicht wo wirklich ein Beetdetail, also dann geht es ja in 1:1. Dann denkt man eigentlich wieder auf Stadtebene oder wenn man sogar denkt, ich meine, die Probleme oder die Herausforderungen, die Berlin hat, haben andere europäische Hauptstädte auch. Also das ist ja wirklich, einerseits spricht man mit einzelnen Menschen vor Ort, andererseits mit ganzen Parteien, wo ihr ja schaut, was ist eigentlich sozusagen deren große Ausrichtung, wo können wir da anknüpfen? Das macht, also wenn man das versteht oder da von dir gerade so einen Einblick bekommt, hat man, glaube ich, auch ein besseres Verständnis davon, was so 200 Meter bedeuten, die dann umgesetzt werden. Weil ich glaube, wenn man nicht aus der Baubranche ist, dann denkt man sich, boah, ist aber lange und wenig. Komisch. Ja. Da kommen wir wieder, glaube ich, ein bisschen auf diese Lobbyarbeit oder die Medien mit ins Boot zu nehmen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr da auch die ein oder andere fiese Schlagzeile bekommen habt, weil eben man natürlich sich auch immer Sachen rauspicken kann, nur wenn man nicht die Infos mitliefert, man vielleicht diese positive Energie verliert. Oder?
Tatsächlich, besonders, also die Idee ist ja nun schon alt. Also wann war es? 2014 haben wir sie rausgebracht und 22, 23 immer noch nichts auf dem, was habt ihr denn gemacht und das viele Geld. Und da gab es natürlich vielleicht auch Kritiken zu Recht, die gar nicht mehr verstanden, was wir überhaupt machen. Mhm. Aber wir haben das wieder auffangen können. Und die Presseberichte im letzten Jahr, im August, als wir die sogenannten Aktionstage eingeschoben haben, und das Wort sagt es schon, jetzt lasst uns doch irgendwie mal was machen. Ja? Bevor auch die Genehmigung, die jetzt durch ist, erteilt wurde. Denn es zog sich viel, viel länger hinaus, als wir ursprünglich gedacht haben. Wir machen etwas. Und dann haben wir tatsächlich mit ganz einfachen Tools eine Ausstellung gebaut, jetzt eine Lichtinstallation eröffnet, das Licht mal angeknipst, um den Fokus auf den Raum zu setzen, den man im Moment ja noch gar nicht sieht. Keiner nimmt diesen Raum, ich sage diesen schönen, fast kathedralenartigen Raum, wahr. Licht gemacht, haben eine Reparaturstation gebaut, einfach aus Stangen zusammengeschraubt, von der Ästhetik so, dass es nicht besprüht wurde bis jetzt. Mhm. Ja, also sprich, scheinbar haben wir dort eine Sprache gefunden, ein kleiner Hinweis zur Ausstellung. Das sind tatsächlich, ich habe hier in Schöneberg ein altes Schild gefunden auf der Straße, größer als A0, einfach lieblos auf dem Boden. Und dann dachte ich, denn dieses Schild ist da doch genau die richtige Größe, um eine Ausstellungstafel zu sein, mitgenommen, gebe ich zu. Und das hat mich inspiriert, dann weitere Schilder irgendwie zu organisieren. Jetzt haben wir 10 Schilder, die wir natürlich dann ganz entsprechend auf Stäbe setzen, dieser ganzen temporären Schilder, die wie im Wald ja in Berlin überall verteilt sind, in einen Kreis gesetzt, verbunden mit Bänken, daraus ein Forum gemacht. Also ein Neukodieren eigentlich dessen, was wir in der Stadt finden, vor der Rückseite plakatiert. Von draußen die Stadt, wie sie eher früher war, von innen die neue Welt in unserem Speichenrad. Ihr seht schon, alles Metaphern. Hat funktioniert. Noch nicht abgerissen, noch nicht angefetscht.
Wo findet man die Ausstellung?
Die findet man jetzt auf der Fläche. Also wir machen es ganz genau jetzt zwischen dem Görlitzer Bahnhof und dem Cottbusser Tor. Das nannten wir mal Hotspot im Buch. Und da sind wir nicht auf 500 Meter ganz konkret unterwegs, sondern erstmal auf 200 Meter. Und von diesen 200 Metern haben wir die ersten 50 aktiviert. Und zwar in der Höhe Oranienstraße, Skalitzer Oranienstraße. Das Licht geht immer abends um 6 Uhr an. Oder man geht auch morgens um 11 hin, setzt sich auf ein Fahrrad und tritt einfach mal. Und voilà, da leuchten dann die 30 Meter Lichtschläuche. Natürlich geschwungen, ich sprach von dem Schwingen, und die Künstler, Nachtspur oder so heißt das Projekt, haben genau dieses Bewegte in Berlin damit thematisiert. Also man kann über eigene Kraft Energie erzeugen, komplementär mit dem anderen Licht aus der Steckdose. Und ihr seht schon, alles ist so ein bisschen auch Gamification. Kommt doch mehr, kommt an diesen Ort, repariert euer Rad, und das funktioniert ganz gut. Und das hat die Presse wieder sehr geschätzt. Plötzlich wieder, ah ja, da passiert was.
Da passiert was, jetzt ist was zu sehen, ja, das ist immer gut. Und ich habe das Gefühl, seid ihr ja auch ziemlich präsent, ne? Also auf Social Media jedenfalls habe ich das Gefühl, ach, da haben sie wieder Reparaturwerkstatt, dann ist wieder das und dann gärtnern
wir
zusammen.
Jetzt haben wir auch was zu berichten, und, aber ja. Lange hat man nichts zu beißen, gebe ich zu.
Mhm. Witterungsbedingt meinst du, also im Winter?
Nee, einfach weil wir sehr viel Lobbyarbeit gemacht haben, nicht? Und viele Gespräche, dann, naja, lässt man sich mal fotografieren mit einem Politiker.
Aber nicht so vor Ort dann.
Aber da ist nichts passiert. Mhm. Und die Mittel hatten wir noch nicht, und wir waren wirklich in der Planung und Abstimmung, in dem Rechtlichen unterwegs. Zwei Senatsverwaltungen ganz konkret und der Bezirk und die BVG. Und das heißt es alles in eine Richtung zu bringen, wo die Grundeinstellung stimmt. Ja, im Grunde möchte man das Projekt. Und doch gibt es, möchte ich es gar nicht im Detail ausführen, so viele Hindernisse, die es da zu umgehen bzw. zu erfüllen gilt.
Ja, aber es ist euch doch offensichtlich super gelungen, die alle mitzunehmen. Ne?
Und, hat länger gedauert
als gedacht. Darüber könnt ihr dann auch nochmal ein Buch schreiben, wie man das macht. Das interessiert bestimmt ganz viele andere Planende auch.
Das habe ich vergessen. Also dieses Geld, das Fördergeld, also ein großer Teil geht darin, die Erkenntnisse dieses ganzen Prozesses aufzuschreiben.
Ja.
Und auch so aufzuschreiben, dass man es versteht. Und wenn davon andere Initiativen, andere Kommunen, auch Deutschland, deswegen nationales Projekt Städtebau, man will davon lernen, wenn das als Blaupause gelten könnte für andere Projekte, dann ja genau, dann haben wir das Förderziel erreicht.
Inwiefern seid ihr denn jetzt schon mit anderen Initiativen vernetzt, auch bundesweit oder international? Also es gibt ja möglicherweise auch noch andere Idealisten, Idealistinnen, die Ähnliches versuchen. Gibt es da irgendwie Kontakte?
Also es gibt Kontakte überall, und gerade zu Beginn war ich auf vielen dieser Initiativen. Dann muss ich ganz offen sagen, dann bin ich so ein bisschen auch versunken in das tägliche Geschäft dessen, was ich gerade schon geschildert habe, nicht des Lösens von Problemen, die sich dann immer mehr anhäuften, so dass der Kontakt noch hätte besser sein können von uns aus. Aber wenn wir bedenken, ohne Changing Cities und ohne jetzt die Kiezblock-Ideen und ohne die Fahrradinitiativen und all das, wären wir, glaube ich, nie so weit gekommen. Denn man hat ja etwas, also ich habe es oft so gesagt, wenn ja jemand von Changing Cities neben mir saß und wir beiden auf dem Podium was zu erzählen hatten, nicht, dann sagte man mir von Changing Cities, hau doch mal richtig rein und steck mal den Finger in die Wunden, was alles nicht geht. Und dann muss ich ihm aber sagen, ja, aber vielleicht macht ihr das gerade so unglaublich gut mit eurer Arbeit, auf Probleme hinzuweisen und dann rechtlich Lösungen aufzuzeigen, während wir das komplementieren über vielleicht Projekte und Bilder und ganz konkreter Art, und lasst uns das bitte wir pflanzen dann vielleicht die Saat in den Boden, den ihr geebnet habt. Mhm, und voilà ist das Mobilitätsgesetz entstanden mit größtem Respekt, nicht von denen ehrenamtlich erarbeitet. Also ich denke, das hat auch dazu geführt, dazu kann ich vielleicht auch noch mal was sagen, dass unser Projekt, ich habe es angedeutet, vielleicht gar nicht unter der Hochbahn stecken bleiben wird. Mit Zeitspirale nochmal 10 Jahre in die Zukunft, 20 Jahre. Vielleicht ist es fast der ganze Raum, der Skalitzer, Gitschina, von links nach rechts. Auf der einen Seite des Viadukts werden, neulich kam die Studie raus, nicht? UMVK, vielleicht habt ihr es gelesen. Studie, die auch im Zuge der Radbahn gemacht wurden, die haben festgestellt, dass man mit 2 Spuren statt mit 4 Autospuren genauso gut klarkommt, ohne dass es große Verlagerungsverkehrsprobleme gibt, ohne dass es der Verkehr ins Stocken gerät, bedeutet, dass man zwei weitere Spuren mitdenken kann.
Genau, und dann könnte man doch letztlich eine ganze Uferseite, da wo es parallel zum Kanal geht,
den
Freiraum wiedergeben, ne?
Und da ist ein anderes Projekt entstanden, nicht das Hallische Uferprojekt, eigentlich ähnlich wie wir es damals mal geschrieben haben. Und wir dürfen gerade vom Verein, wir machen gerade eine Studie und denken das schon mal größer. Aber die Fakten sind auf dem Tisch und bald bauen wir quasi den Ausweg schon aus dem Projekt, wie wir haben, in die Zukunft und werden eine Allee zeigen, die über genau über diese Gitschina-Straße, eine Frischluftschneise, die grün ist, auf der man Rad fahren kann, auf der Fußgänger unterwegs sind, verweilende Sportler, ein Miteinander dieser Flächen. Und dann wird es richtig spannend. Und da merkt man, was hier alles schon in Berlin passiert ist in letzter Zeit.
Ja, und im Endeffekt werden alle Verkehrsteilnehmenden, die es heute gibt, da weiterhin sein. Also es ist ja kein Ausschluss, sondern ja eigentlich spricht man über diese Flächengerechtigkeit. Momentan vielleicht nochmal für die, die nicht so ortskundig sind. Also es ist ein relativ enger Gehweg, zumindest zu eng, um dieses ganze Leben und dieses Gewusel da aufzufangen. Dann gibt es den Radweg, der auf jeden Fall nicht dem entspricht, wie man heute gerne Radfahren möchte. Dann, wie gesagt, diese zwei Spuren, wo man jetzt aber trotzdem als Autofahrer nicht sagt, ach, ist das angenehm, sondern irgendwie ja trotzdem nervig. Dann kommt eben dieser momentan nicht so komplett genutzte Bereich unter dem Viadukt und dann spiegelt sich das auf die andere Seite. Und später wäre es ja dann so, dass eigentlich alle Verkehrsteilnehmer so ein bisschen dem entsprechen, wie man es ja für die Zukunft sieht, auch ihre Fläche bekommen.
Ja, ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ja. Das ist tatsächlich eine Vision, die wir haben und jetzt haben wir neulich wieder einen Antrag gestellt, denn unser Projekt ist bald vorbei. Und ich denke nicht, dass wir die Zelte abbrechen sollten, denn ich sagte ja, es ist ein Schritt in die Zukunft. Und da haben wir das Ganze mal neu definiert. Also die Straßenverkehrsordnung sagt, die STVO, dass man alles dafür tun möge, um den Fluss des Verkehrs, ja, des fließenden, Achtung, und des ruhenden Verkehrs, seltsamer Ausdruck, ja, quasi zu unterstützen. Ja, das möge funktionieren. Und was überbleibt, ist dann das, was den anderen Verkehrsteilnehmern gegeben wird. Und stell dir sich mal vor, man würde es invertieren. Man würde sagen, wir haben hier eine Achse, auf der langsame Verkehr unterwegs ist, ja, Verkehr ist das falsche Wort, aber die zu Fuß gehenden, die Spielenden, die Radfahrer und würde genau quasi aufrechnen, wie viel sind denn das auf der Stadt und möge man gerecht Flächengerechtigkeitsreport, auch Changing Cities und so weiter, ja, alles schon geschrieben, gerecht verteilen und dann würde man später in diesen Stadtraum quasi Lösungen finden, um auch den Autos, wir sind nicht gegen Autos, Achtung, sind wir nicht, das ist eine tolle Erfindung. Nur sie wird einfach, glaube ich, viel genutzt, diese Erfindung. Und vielen Menschen auch falsch genutzt. Und dann würde man das Ganze einfach nicht upside down denken. Und das wäre doch nochmal ein neues Paradigma.
Aber jetzt hast du das ja so dargestellt, dass man quasi ermitteln könnte, wie viele Nutzende von welcher Fortbewegungsart, nenne ich es jetzt mal, es gibt und dann mal eine Flächengerechtigkeit herstellt. Es könnte ja auch schon sein, dass man in die Zukunft guckt und sagt, wir möchten das aber fördern, ne? Dass bestimmte Fortbewegungsarten künftig häufiger gewählt werden als andere. Weil da sind wir wieder bei diesem Punkt, die ominöse Verkehrswende. Wie ist es denn? Findet die statt und fällt die vom Himmel und danach bauen wir alles um? Oder ist es nicht vielleicht doch eher so, dass wir erstmal alles umbauen und dann passiert die Verkehrswende schon allein dadurch, dass es halt auch nur so viel Kfz-Verkehr geben kann, wie Platz ist. Ne? Und das umgekehrt aber natürlich auch sehr viel spannender und schöner und angenehmer sein kann, sich dann auf andere Verkehrsmittel zu konzentrieren, seien es die eigenen Füße oder das Fahrrad, wenn es einfach die Möglichkeit gibt, sich dann da auch angenehm fortzubewegen. Ausreichend Platz, gutem Untergrund, Sicherheit und so weiter. Also ich frage das, weil ich gerade kürzlich in einem Preisgericht war, wo es um einen Brückenneubau ging in der Mitte Berlins. Und da gab es eine sehr erhitzte Diskussion im Vorfeld dieses Wettbewerbs darüber, ob man die Brücke denn jetzt eigentlich in der gleichen Breite wieder baut, wie es sie jetzt schon gibt, oder ob man die nicht gleich von vornherein schmaler baut. Und da haben sich dann eben die Lager so ein bisschen geschieden. Ne? Die einen haben gesagt, ja, dann staut sich's doch und wir machen die schmaler, wenn die Verkehrswende war. Und ich habe mich dann eben gemeldet und habe gesagt, aber wann ist denn die? Also ist das irgendwie so ein festgelegter Tag, an dem diese Verkehrswende passiert? Oder machen wir vielleicht einfach ein bisschen weniger Platz und dann sind es auch weniger Autos, weil es nämlich dann nicht mehr so schön ist, da diese Leipziger Straße lang zu fahren, wenn man im Stau steht?
Ja, so ein passiver Begriff, die Verkehrswende. Verkehr ist ja auch ein Passiv, nicht? Das ist das Phänomen, dass sich dort Autos bewegen. Das ist ja nicht Mobilität. Und wenn wir darauf warten, dass die Verkehrswende passiert, dann können wir lange warten. Aber wenn man die Augen öffnet, das ist ein, so ein absurdem Moment, dass wir Menschen ja quasi wie auf einem Schiff mit einem Kapitän, der wissend quasi in das Unheil fährt und die Besatzung fragt, ist das so in Ordnung? Und dann wählt man diesen Menschen, der das Schiff steuert. Also ich verstehe einfach nicht, warum man sich als, möchte ich mal sagen, als intelligentes Wesen mit diesem Phänomen des Klimas und der Entwicklung, mit allen Problemen, die gerade so offensichtlich sind, was muss denn noch passieren, noch mehr Flutkatastrophen, dass man dort nicht sagt, die Brücke muss schmaler sein, denn es tut keinem weh. Denn wir haben schon gelernt, dass man auch mit schmaleren gut vorankommt, sogar schneller. Irgendwie Ameisen, nicht, haben wir gelernt, dass die irgendwie einspurig, unheimlich effizient sind. Das muss man mal lesen. Das Problem sind die vielen Spuren. Und wenn es breiter ist, fährt man schneller. Und wenn man schneller fährt, ist bewiesen, prozentual, exponentiell geht das nach oben. Je schneller man fährt, je mehr Unfälle sind das. Mit Menschenleben, die man verliert. Und das toleriert und akzeptiert man. Wenn man, wenn du dann sagst, wie wäre es denn, wenn man die etwas schmaler macht, ja, dann würde der Fluss, behaupte ich sogar, mindestens genauso gut sein, man wird aber langsamer fahren, denn das Empfinden ist auf schmaleren Straßen, huch, wie schnell, man fährt aber nicht so schnell, man fährt aber sicherer, kommt trotzdem voran. Das wäre aber nur ein kleines Beispiel. Also ich bin der Meinung, dass die Politik da wissend einfach so konsequent steuern sollte, dass wir nicht wirklich diesem, ja, diesem Fiasko da entgegen, ja, uns entgegenbewegen, sondern jetzt muss etwas geschehen. Und das geht eigentlich nur über neue Gesetze, die den Bürgern nicht etwas wegnehmen, sondern andere Möglichkeiten geben. Und da muss ich sagen, wie das Manifest liegt hier gerade auf dem Tisch.
Zufällig,
freut
das Manifest
gerade,
der
ja.
Freien Straße.
Das Manifest der Freien Straße, das hat unser Verein auch entwickelt. Und da ist es nämlich, von dem ich jetzt sprechen möchte, ist, dass dieses wir nehmen dir was weg, Angst, so absurd ist, aber ich sie verstehen kann. Warum, wenn man nicht Möglichkeiten gegeben hat, etwas aufzuprobieren, was anderer Art ist, und wenn man nicht auch Push and Pull, so ein bisschen gezwungen zu einer neuen Möglichkeit, nur dann ändere ich mich, wenn ich ein bisschen gestupst werde, nicht? Mhm. Nudging nennt man das. Dann probiere ich was Neues aus und dann merke ich, hoch, es geht mir an dieser Stelle besser, das Klima ist besser, ich werde gesünder, ich komme sogar angenehmer voran mit meinem Gefährt. Ich habe Leute getroffen auf der Straße. Jetzt gehe ich schon in diese Richtung, in diesem Manifest beschreiben wir die ganzen Phänomene, die zusammen das neue Zukunft, die neue Zukunft sind. Und das geht nicht nur um den Verkehr. Das wäre viel zu schmal gedacht.
Aber das, finde ich, schafft euer Buch auch, sagen, es ist ja wirklich ein Buch, ist ja ziemlich dick. Und aber diese Spagat zwischen einerseits wirklich informationsgebend, Fakten zu nennen, sei es, was macht die Spurbreite mit irgendwie einer Geschwindigkeit und mit einer Unfallrate und so, und dann aber mit ganz tollen Bildern, die positiv zeigen, was ist, wenn. Also nicht zu verbieten und zu sagen, ja, aber dann muss ich mein Auto abschaffen oder ich muss mir nur noch sagen, ich muss mein SUV gegen ein Smart tauschen, sondern was habe ich denn davon, wenn ich sozusagen, oder wenn der Großteil, die eben nicht davon abhängig sind. Es gibt ja bestimmt Menschen, die sozusagen, die brauchen dieses Auto. Da hattest du ja auch gesagt, es geht nicht um Wegnehmen, sondern es geht eigentlich um zu hinterfragen, ist das die beste Möglichkeit, mit der ich mich bewegen kann?
Ja, oder auch in dem Moment für den Anwendungszweck. Ne? Also wenn man einen Umzug machen muss, dann wird es wohl so sein. Ne?
Genau. Und da sind einfach ja viele Darstellungen da, sei es irgendwie Schnitte, wie sieht denn so eine Straße aus, wie verändert die sich, oder Perspektiven und alles mit dem Thema eben Leben zwischen Fassaden. Also sagen, ist der Verkehrsraum eigentlich nicht öffentlicher Freiraum? Und da findet Verkehr ein bisschen statt nebenbei.
Ich wünschte mir, wenn wieder so etwas entstünde, wie die Lust am Leben in dem neuen Setting der Zukunft. Denn so gewisse Sachen haben dazu geführt, auch die Digitalisierung, auch das Telefon, was mir zeigt, also die Shared Economy, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig in diesem Moment. Jemand hat etwas und dem anderen fehlt etwas. Und dann kann man es teilen. Mhm. Ja, und das Teilen tut nicht mal mehr weh, weil wenn ich jetzt mal ins Auto wiederum denke, wenn überall Autos stehen, die geputzt und sauber und so weiter dort stehen und ich kann da hinein und dann bewege ich etwas und muss nicht mal mehr Parkgebühren zahlen. Wie einfach das ist, weiß vielleicht jemand nicht. Aber eigentlich hast du den entscheidenden Punkt gesagt, was uns wirklich interessiert, ist die Lust zu machen. auf das, was in der Zukunft kommt. Und ich behaupte, dass es eher kein Wegnehmen ist, sondern das Reduzieren an einer Stelle und das Neue wiederum Geben an anderer Stelle.
Hm. Aber ich glaube,
ein bisschen Beweglichkeit muss da rein. Ne?
Ja, ja, da ist es total wichtig, eben, dass man mit so Bildern arbeitet, wie ihr das auch hier in dem Buch macht und wie ihr das ja auch für die Radbahn gemacht habt. Ne? Weil das, das ist einfach auch für Leute, die sich das vielleicht sonst nicht vorstellen können. Hier ist jetzt gerade so ein schönes Bild mit Urban Wetlands und Sportangeboten und allerlei zwischen den Häuserfassaden. Ein Auto ist aber am Rande auch noch zu sehen. Also tatsächlich kann man schon auch noch fahren, aber so viel Platz hat der motorisierte Verkehr halt nicht mehr. Ja. Nee, aber das, glaube ich, ist es total wichtig, ne? Weil das kann sich ja sonst nicht jedermann vorstellen. Und da glaube ich, dass ihr da natürlich einfach einen totalen, weit vorne seid, dass ihr das so gut darstellen könnt. Weil ich denke da jetzt zum Beispiel an das Projekt Friedrichstraße, ne? Was ja jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie ganz, ganz fürchterlich schlechte Presse dafür kriegt, dass die Autos da nicht mehr fahren dürfen. Und da ist es eben überhaupt nicht gelungen, dieses Projekt in irgendeiner Art und Weise sexy darzustellen oder nach vorne zu stellen, was daran eigentlich toll und der Benefit ist. Es mag auch daran liegen, dass es dann in der Realität der Umsetzung in dieser Zwischenlösung auch wirklich nicht so sexy war. Ne? Man hat also diese Straße für Autos gesperrt, aber so richtig schön war es da jetzt trotzdem nicht. Man mochte sich da vielleicht auch nicht so gerne aufhalten. Aber man hätte ja auch da mit Bildern arbeiten können und sagen können, guck doch mal, das kann aber ganz toll werden. Wir haben da alle was davon. Und das hat halt nicht geklappt. Ne? Und das ist das, was Luisa vorhin meinte, dass du dir die Presse natürlich auch ganz schnell total zum Feind machen kannst.
Also das ist zufälligerweise genau das richtige Bild irgendwie aufgeklappt.
Ja, gut vorbereitet.
Nee, wir haben uns nicht abgesprochen. Ja. Nein, das ist eines von 7 Bildern, also von sogenannten Renderings, die wir gemacht haben. Und im Prozess, auch das Projekt ist ein Förderprojekt gewesen einer Stiftung, Mercator. Und die haben uns ermöglicht, die sogenannte Verkehrswende mal zu thematisieren, zu durchdenken. Und wir haben im Laufe des Projektes gelernt, auch wiederum mit einem partizipativen Teil, aber nicht, was bauen wir denn konkret, sondern mit welchen Bildern arbeiten wir. Und wir hatten zwischendurch Renderings, die sind alle wieder in der Schublade verschwunden, die viel konkreter Lösungen aufzeigen. Dieser Raum müsste geteilt werden, so breit für die Fußgänger, für die Radfahrer, so muss der Textur aussehen und da kann man pflanzen. Und dann haben wir versucht, Stadtplanung zu betreiben. Und im Nu hatten wir in diesen partizipativen Prozessen, das ist zu schmal, das ist zu gefährlich für den. Und dann merkten wir, dass wir so schnell angreifbar war und erst recht hätten wir, und das haben wir nicht gemacht, das sind alles erfundene Bilder, die aber so aussehen, es könnte meine Straße sein, es könnte auch bei mir sein, deswegen 7 Bilder, 7 unterschiedliche Settings. In dem Moment, wo es zu konkret ist, und da hat natürlich die Friedrichstraße ein Problem, nee, das wollte ich nicht und dieses Material auf keinen Fall und hier fehlt mir noch was. Und wir haben gelernt, dass eigentlich Bilder entstehen müssen, als ob man mal jemanden so über die Schulter lugt und konsequent, das ist nicht so einfach in virtuellen Bildern, nur ein Gefühl erzeugt. Will ich so vielleicht in diesem Umfeld sein Leben? Könnte ich mich so bewegen? Hätte ich da Lust, Sport zu machen? Ist das ein Klima, was ich durchs Bild spüre? Und hier haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt, bei uns im Keller. Das haben wir dann Experience Lab genannt, Multisensory Experience Lab, hätte man auf Deutsch sagen können. Man stieg in den Keller und dieses Bild neben den anderen 6 war gezeigt. Und es war so am Ende einer Achse und sei es nur ein Ausschnitt des Bildes, wurde immer breiter, hinterleuchtet, 3 mal 2,5 Meter oder 3 mal 2 Meter. Und dann haben wir noch einen Geruch produziert, den wir da eingeblasen haben. Und dann haben wir noch Geräusche produziert. Und dann haben wir die Leute eingeladen, setz dich da mal hin, ja, so lange wie du magst. Es war eine schöne Atmosphäre, irgendwie. Die Presse hat es mal genannt, das war so der Apple Store der Verkehrswende. Ja. Ja, ich will ja gar keine, aber was sie gut machen, ist ein Gefühl, ich habe Lust, da zu sein. Und wenn man dann mal eine Stunde da gesessen und gerochen und gehört hat und dann würde man neues Slide reinschieben und das ist heute, dann möchte ich jeden fragen, ob er dieses Bild nicht zumindest in dieser Atmosphäre willig leben. Wenn man dahin will, dann glaube ich, würde man womöglich auch mal akzeptieren, na gut, dann gebe ich hier etwas ab, um dahin zu kommen. Und das soll das Buch erstmal, es sind noch keine konkreten Lösungen, zwar viele Skizzen und es könnte es sein, auf dem Weg dahin, aber es ist noch keine Verkehrs- und Stadtplanung und das interessiert uns, die Lust machen auf die Zukunft, die gar nicht so weh tut, wie man es oft immer so sagt.
Was finde ich total schön, dass ihr das als so sinnliche Erfahrung auch beschreibt. Ne? Weil es wird dann schnell, Verkehrsplanung ist ja auch ein Ingenieurs,
ja.
Ding, was irgendwie den Menschen sieht als ein Hindernis und eigentlich geht es um die Maschine und ihr dreht das genau um. Also einfach, wenn man sich jetzt vorstellt, ich stehe auf einer Straße, dann möchte ich ja meine Sinne abkoppeln. Also ich möchte da möglichst nicht riechen, ich möchte nicht so gut hören, sehen, ich gucke lieber auf mein Smartphone, weil es langweilt mich alles andere. Also ich koppel mich ab von meinen Sinnen und ihr dreht das um. Man atmet gerne ein, man hört gerne, man fasst vielleicht sogar gerne was an und so weiter. Also man es ist direkt viel positiver konnotiert und man wird auch direkt langsamer, man wird entschleunigt, wenn man nicht schnell weg möchte. Und ich glaube, das vergessen wir häufig. Also ich zumindest vergesse es ab und zu, wenn man dann irgendwie ja auch schon in seinem CAD-Programm drin ist und die perfekten Wegebreiten eingetragen hat und sich überlegt, welchen Kantenstein sozusagen mit welcher Höhenunterschied, dass man ja eigentlich als menschliches, fühlendes Wesen da dann steht. Super.
Jan Gehl hat es mal ganz treffend gesagt auf einer Konferenz. Er hat jahrelang erfolgreich als Stadtplaner gearbeitet und Städte gebaut, ja, wie man das so in den 60er machte, bis seine Frau wohl mal abends am Tisch gesagt hätte, Jan, für wen machst du die Städte eigentlich, deine tollen Projekte? So hat er sichtlich geschildert. Das hat ihn so umdenken lassen. Ihr wisst ja, wie Jan Gehl mit zum Beispiel mit seinem Buch nicht Städte für Menschen, und er hat einige mehr geschrieben. Wir sprachen schon über die Sinne, die er da quasi zugrunde legt für das, was er plant. Jetzt, nachdem seine Frau ihn erstmal fragen musste, und er hat dann, ja, Kopenhagen ist weiter, aber die sind vor 40 Jahren angefangen, vor 30 Jahren, nicht? Vielleicht einen Parkplatz wegnehmen und stattdessen was zu geben, in kleinen Schritten, take and give und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt scheinbar in Kopenhagen zu den glücklichsten Menschen der Welt zählt. Darf man kopieren, nicht?
Ist ein bisschen glücklicher, ja. Was mir noch bei dieser Perspektive eingefallen ist, auch was eben kam, so kleine Schritte. Und auch was Lübe meinte, wann kommt die Verkehrswende? Gibt es da irgendwie ein rotes Kreuz im Kalender? Es ist ja was, was sukzessive entsteht. Wo, glaube ich, auch die Friedrichstraße die Probleme hatte, weil es gab einen Tag und dann war die Baumaßnahme fertig und was umgestellt. Ja, auch in den Perspektiven zu zeigen, es gibt da immer auch Phasen. Und dann macht man erstmal eine kleine Sache und dann kann man das ja auch weiter justieren und so weiter. Das ist ja eigentlich ein gemeinsames Rantasten. Das ist ja auch ein Ausprobieren.
Ja, tatsächlich gibt es in diesem Buch dann auch so Hilfestellungen. Ne? Die haben wir gemalt in Form von sogenannten Straßenperspektiven. Wir haben mal so, als ob man eine lange, lange Straße entlang wandert, an der erstmal temporär das auf ehemaligen Parkplätzen entstanden ist. Also hier hat plötzlich der Bürgermeister ein Büro bekommen, was wie so eine Zunge aus dem Gebäude heraus auf dem Parkplatz. Und da sitzt er, man kann ihm über die Schulter schauen, der ist nicht mehr versteckt. Und die Denkfabrik hat einen gemeinsamen Balkon mit dem Rathaus. Ja. Und dann wird hier mal ein Auto abgeschleppt und dann steht, stattdessen sind andere Leute aktiv. Und wir sagen, das sind so die ersten Schritte, das möge noch nicht die fertige Stadt sein. Also ich bin der Meinung, wir sollten noch nicht permanent bei Provisorien bleiben. Irgendwann, wenn man gemerkt hat, jetzt sind wir im Gräfekiez gerade, nicht in der Partizipation ganz aktiv daran beteiligt, diesen Gräfekiez ja anders zu denken, ne? Chancen zu bieten, also da muss man jetzt ein bisschen länger drüber sprechen, glaube ich. Aber wir begleiten gerade die Bürgerbeteiligung, die Teilnahme, die Information. Und auch da wird es so ausschauen, wie vielleicht auf diesen Skizzen hier in dem Buch, dieser Straßenperspektiven der temporären Maßnahmen, die nur dazu dienen, dass Bürger sich auf dem Weg zur Zukunft schon mal identifizieren mit dem zukünftigen Raum. Sich als Paten engagieren. Denn das ist, möchte ich behaupten, das größte Problem ganz vieler, auch von mir, ist, dass wir immer noch denken, das ist die Straße. Und die Straße ist nicht meine. Die ist von anderen geplant. Ich gehe raus. Warum fällt mir manchmal ein Stück Müll weg, was nicht so schlimm ist, wie wenn es neben mein Bett fällt? Warum? Warum? Weil ich verlasse ja meinen eigenen Raum, das gehört anderen. Wenn es anderen gehört, kümmere ich mich nicht drum. Und wenn wir das switchen und sagen, nee, das ist genauso meins, das ist nicht von den anderen, das gehört mir, ich kümmere mich. Es gibt so schöne Beispiele, nicht? Die Baumscheiben ist so ein Beispiel dafür. Irgendjemand gießt da mit der Liebe, sagt, das ist mein Raum. Und wenn das wieder geschieht, dann mögen Landschaftsplanerinnen und Landschaftsplaner ans Werk gehen und daraus wirklich ein schönes Miteinander entwerfen. Das, denke ich, sollte unbedingt so sein. Friedrichstraße zum Beispiel, das ist noch nicht die Lösung. Wäre schade, denn wer sitzt denn schon gerne auf Asphalt? Ja? Asphalt ist ja gebaut fürs Auto und dann auch noch dunkel. Ja? Also es ist ein Fehler und die müssen wir korrigieren, auf lange Sicht.
Aber ich denke, da sind das auch so zwei Punkte, die man auf dem Weg dahin braucht. Ne? Also dass man Step by Step mit kleinen Interventionen erstmal zeigt, so und so kann es gehen und wir befinden uns da auf einem Weg, der ist vielleicht noch ein bisschen länger, aber wir fangen mal an, ihn zu gehen. Und vielleicht ist das eigentlich ein total schöner Weg. So mit temporären Maßnahmen, es ist eben so, das braucht es vielleicht auch am Anfang, aber dass man eben auch als zweiten Punkt so eine Vision hat, wie dieses Bild, worüber wir vorher gesprochen haben, dass man einfach so eine Vorstellung davon hat, wo kann es hingehen. Damit man auch diesen langen Atem hat und diese Vorstellung, da möchte ich hin. Und natürlich kann ich da nicht, es gibt keine Zeitmaschine, ich kann da nicht von einer Sekunde auf die andere sein, aber ich kann dahin wollen und deswegen meine Energie darauf fokussieren, den Weg zu machen.
Zu dem Thema, also die Vorstellung, das fällt uns Erwachsenen ja schon schwer. Wir haben einfach viele Jahre gelernt, so wie es ist. Wenn wir es gelernt haben, dann nehmen wir das auch an. Hinterfragen das nicht, bis jemand mal piekst und sagt, hast du dir schon mal überlegt? Wenn, das können ja Kinder viel besser, nicht? Wissen wir. Wir haben ja alle auch die Kreativität so ein bisschen verlernt, weil in dem Möglichkeitsraum beschränkt durch, was alles in Gesetzen nicht möglich ist. Neulich einen Workshop gehabt auf der Leipziger Messe. War für Jugendliche gedacht und zufällig saßen dort fast nur Kinder. Und dann habe ich eine Übung mit denen gemacht. Und zwar hatte ich eine Perspektive mitten auf der Straße. Links und rechts standen Autos. Das ist übrigens eine Kampagne gerade für uns. Wir lassen uns Perspektiven schicken von Straßen und malen dann hinein, wie sich diese Straße sukzessiv verändern könnte.
Ach, das ist ja super. Da kann man also einreichen. Wie könnte es mit meiner Straße aussehen?
So war es. Und dann haben wir 50 Bilder bekommen. Haben gesagt, stellt euch immer mitten auf die Straße. Vorsicht und lasst euch nicht umfahren. Und schickt uns das Foto. Das machen wir, was wir halt können. So für so drei Filmchen und zeigen das. Es baut sich so auf. Und dann nehmen wir es wieder zurück. Kannst du dir das vorstellen? Halle zum Beispiel. Und das habe ich mit diesen Kindern gemacht dort. Habe dieses Foto gezeigt. Und es ging gleich los. Und vorher so ein bisschen inspiriert. Schaut mal, das ist so ein bisschen die Bibliothek der Möglichkeiten. Und dann, was wäre denn, wenn wir jetzt hier mal diesen Boden aufreißen und das Wasser einfach mal fließen lassen? Und ihr wisst ja normalerweise, ihr kennt die Gullis, nicht? Dann geht das Wasser zack über den Gulli und die Kanalisation, dann gibt's eine Überschwemmung. Ja, ja, wussten die alles. Und dann sagten die, ah ja, wenn es aber in die Erde geht, dann könnten ja Blumen dort wachsen. Super. Dann machen wir den Blumen. Dann machen wir den Bienen, ja? Und dann haben die mir das alles quasi so erzählt und ich zeichnete dann das, was sie mir gesagt haben, in das Bild hinein und es wuchs und wuchs. Und dann jemand, aha, Achtung, Achtung, aber hier muss noch der Krankenwagen fahren. Genau, dann machen wir hier mal einen Weg, wie breit ist ein Krankenwagen, haben du durchgeschlängt. Der muss aber auch, wenn zwei Krankenwagen, gut, dann hat er noch eine Ausweichfläche. Dann hatte ich einen Krankenwagen gemalt mit einer Sirene, nicht? Und dann fragte ein Kind, aber warum denn Sirene? Wenn man andere Autos nicht mal warnen muss in einer leisen Stadt. Und dann merkte ich, wie die sich das noch vorstellen können, aber wir schon lange nicht mehr, weil wir das alles so gesetzt sind. Alle Fahrzeuge haben Sirenen, aber das ist unserer lauten Welt, der schnellen Welt. Und das hat mich wirklich berührt und da müssen wir wieder hin, glaube ich. Alles ganz neu von vorne denken. Mit den Möglichkeiten, ich sagte schon, des Digitalen, der Ressourcen teilen, ein Miteinander und das ist die erste These in diesem Buch, nicht zur Gesellschaft, ja, den Fremden zum Freunden machen. Und da kann ich vielleicht noch eine Geschichte erzählen, wenn die Zeit noch da ist.
Ja, bitte.
Und die habe ich persönlich erfahren. Also das, was wir hier so skizzieren, mit was auf der Straße auch anders geschehen kann, haben wir in einer Notlagesituation, wir alle kennen die Pandemie, Corona. Und das Traurige ist, ich darf das jetzt nicht mehr machen, weil es Corona nicht mehr gibt. Und jetzt erzähle ich, worum es geht. 4 Parkplätze vor unserem Büro. Unser Büro ist 13,50 Meter breit und haben eine Forstterrasse, ja, Forstterrasse gebaut und diese Terrasse, wie das Wort schon sagt, ist wirklich eine Plattform, auf der ganz vieles geschehen kann. Und warum durften wir das? Weil wir gesagt haben, und Friedrichshain-Kreuzberg hatte den Aufruf, notleidende Gastronomen, 1,5 Meter Abstand drinnen ging gar nicht, draußen, na gut, dann nimmt halt die Straße, ging. Da hat man über die Notlage, die STVO und all die Regelungen, die es gab, ausgehebelt und gesagt, muss ja sein. Und wir waren die Einzigen, die das als Nicht-Gastronomen beantragt
haben. Ich wollte gerade fragen, ob ihr eine Gastronomie eröffnet habt dann noch. Nee.
Der Schilderaufsteller war verzweifelt. Der lief rumpelte hin und her und suchte einen Gastronomen, weil der die Schilder aufstellte, der Parkverbot. Und dann, nee, wir sind das. Ah, wie? Und wir waren die Einzigen, die haben gesagt, man kann bei uns ja den Kaffee trinken, muss ihn aber nicht trinken. Bei uns kann man sitzen, arbeiten, Sport machen, Bücher ausleihen. Und tatsächlich haben wir dann so im Nu, auch mit Nachbarn zusammen, so ein System entwickelt, immer Quadratmeter-Elemente, das ist einfach nur Plattform, kurze Beinchen. Irgendwann wurde es ein Hocker, irgendwann wurde es ein Tisch, irgendwann wurde es ein Buchregal und das kann man zusammenwürfeln. Aber eine Tischtennisplatte integriert, die wir irgendwann genannt haben. Nein, das ist eine Tribüne, weil die Tischtennisplatte war das Problem. Ping-Pong, Ping-Pong. Die Laster waren kein Problem. Das Ping-Pong ist neu. Also war das das Problem? Wirklich ganz, ganz ernst das Problem mit Nachbarn. Irgendwie kann ich sogar verstehen, weil sie sagen, ich werde verrückt mit dem Ping-Pong, Ping-Pong. Irgendwie kann ich es verstehen. Warum? Weil der Verkehr dann wahrscheinlich weniger ist. Und dann, was ich sagen mag, ist, das hat ein Jahr, wir haben es 2 Jahre gemacht, in einem Jahr richtig, in dem ersten so ein bisschen zum Vorfühlen, so gut funktioniert. Ich kann berichten, dass ich in den ersten 2,5 Jahren in diesem Büro 2 Leute kannte, 2 Nachbarn. Und nach 2 Monaten kannte ich 60. Wow. Und die 60 kannten sich untereinander. Und dort haben wir Verträge geschlossen. Moment. Also ich übertreibe immer ein bisschen. Kooperationen, okay. Warum? Weil ich traf Leute, die ich nie getroffen hätte, nur weil die, da mache ich mal ein Päuschen. Da sitze ich mal. Da lese ich mal. Und darum geht es uns, um diese Synergien der Menschen. Und dann habe ich denen tatsächlich bei der Eröffnung erzählen können, dass alle diese 7 Thesen, die wir haben, ja, von der Gesellschaft, Mobilität, Klima, Wirtschaft, Gesundheit, Politik und Partizipation, all das, all diese Phänomene, habe ich dort auf der Terrasse irgendwie erlebt, mit Leuten. Und daran, so einfach, finde ich, kann man die Stadt erklären.
Toll, aber dann war Corona vorbei und
jetzt
dann
konntet ihr auch... Ungebraucht.
Aber genau, wieder einsatzbereit, wenn es so wird.
Genau, jederzeit.
Im Gräfekiez, hoffen wir, ja. Da mögen jetzt Leute, andere Leute, so ist die Idee im Gräfekiez, nicht wir, sondern wir unterstützen sie vielleicht, Anträge zu stellen, dort im Gräfekiez. Wir 30 Nachbarn haben Lust, eine kleine Bühne zu machen, weil wir haben einen Musiker. Der eine möchte Buhl spielen. Okay, dann stellt doch mal einen Antrag beim Bezirk. Und wir helfen so ein bisschen mit. Das ist unsere Rolle. Weil wir haben auch gelernt, wenn man selbst zu viel macht, die machen ja. Und ein bisschen zur Forsterrasse, wer macht denn die am Sonntagabend zu, damit nachts muss ich manchmal rüberfahren, ich wundere gar nicht. Weil das ist mir nicht ganz so gelungen, dass, obwohl das alle gut fanden und wow, ich und möchte, aber die Verantwortlichkeit lag plötzlich wieder bei uns. Wenn man nicht von vornherein schafft, macht ihr wohnt dort. Wir im Hintergrund helfen so ein bisschen. Namen wird nicht genannt, also ich will da nicht sagen, das ist die große Kunst, glaube ich, andere dazu zu animieren, dass sie selbst machen. Dann liegt nämlich der Stolz und die Identifikation mit dem Projekt bei denen und nicht bei sich selbst. Und nur das ist dauerhaft, glaube ich.
Das ist super, dann hast du eigentlich unsere, die wir als letzte Frage aufgeschrieben haben, schon beantwortet. Wir wollten fragen, was wäre dein Appell an LandschaftsarchitektInnen, an Architektinnen, die sozusagen auch für freie Straßen sind oder irgendwie einen Beitrag da leisten möchten. Willst du noch einen zweiten Appell ergänzen? Oder ist das eigentlich schon der Pro-Tipp?
Ich glaube, die Bürger mit auf die Reise nehmen. Ich weiß, dass Partizipation manchmal auch schwierig ist, die langen Prozesse. Aber hin und wieder sind Prozesse, die vorschnell einfach so, jetzt wird's gemacht, später einem auf die Füße fallen und bis hin zu Regressen und so weiter. Also ich finde dieses Beispiel immer schön, einen Park anlegen und immer schauen, wo gehen denn die Leute? Und dann den Weg dahin zu machen, wo die Leute gehen. Das ist eigentlich zu einfach dargestellt. Aber dieser Appell, dass in der Landschaftsplanung, die ist so komplex. Es geht ja nicht um Ästhetik und Schönheit. Es geht darum, was das Wasser denn macht, wie es genutzt werden kann, wie das wiederum anderen gut tun könnte. Und das so ganzheitlich zu denken, ich finde es echt schwer, muss ich sagen. Diese Komplexität oder so, die wir eigentlich nur aus der Natur lernen können und die wir jetzt wieder mit den Bedürfnissen der Menschen koppeln müssen. Aber ich glaube, mit auf die Reise nehmen, informieren und sie mit Baubuden und so weiter, ja, mit auf die Reise zu nehmen, ist, glaube ich, das entscheidende Phänomen, was zum Erfolg führen kann.
Ja, also sind ja eigentlich ein Haufen Expertinnen für den eigenen Raum, in dem man sich bewegt und in dem man lebt, da. Ne? Und
das ist ein schönes Wort. Die sind Expertinnen.
Ja, das ist doch aber so.
Nicht wir, die wir sagen, haben ja studiert. Wir wissen einiges.
Ja, aber die sind die örtlichen Expertinnen.
Facilitator, vielleicht, wenn man das so sagen darf. Nicht?
Ganz herzlichen Dank, lieber Matthias. Das war ein super spannendes Gespräch und hat uns, glaube ich, beide auch wieder so ein bisschen in die Richtung gebracht, die Vision nicht aus den Augen zu verlieren und nicht uns nur vom Klein-Klein, was alles nicht funktioniert und was nicht schnell genug geht, vielleicht auch ein Stück weit manchmal frustrieren zu lassen, sondern zu sagen, nee, Klaas, guck doch mal, wie könnte es denn sein?
Das war die Folge mit Matthias Heskamp. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr Anmerkungen dazu habt, könnt ihr dies gerne an media@hochc.de senden. Und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr sie jetzt auch abonnieren und die Folge im Freundes- und Bekanntenkreis an diejenigen teilen, die ebenfalls Interesse an dem Thema haben.
In 4 Wochen haben wir dann wieder eine spannende Folge, dann mit Laura Fahl. Sie ist Landschaftsarchitektin, Gründerin des Büro Lavaland und Professorin an der Berliner Hochschule für Technik im Fachgebiet Entwurf und Darstellung. Vielleicht kennt ihr ihre Entwürfe zum Beispiel vom Mehringplatz in Berlin, dem Campus Charlottenburg oder dem Seepark der Seestadt Aspern in Wien. Ich freue mich total. Im Gespräch mit ihr sind Leo Ballissner und ich. Und es geht ganz viel um Entwerfen, um urbane Projekte. Denn das Herz von Laura Fahl schlägt eben auch für diese urbanen Orte, für Plätze und Orte, wo sich ganz viele Menschen begegnen. Dann habt ihr euch vielleicht gewundert, es gibt eine neue Stimme.
Ich bin Lisa und seit 2 Jahren Teil des Mediateams von HochC und freue mich, in Zukunft im Podcast zu hören zu sein.
Schöne 4 Wochen und bis dahin. Tschüss.